Ich finde, Komplexität muss man aushalten. Es ist nicht damit getan, das einfache Bauen mit der Reduzierung von Qualitätsstandards zu verwechseln oder das einfache Bauen mit gar der Reduzierung von Sicherheitsstandards zu verwechseln. Das ist gar nicht gefragt.
Herzlich willkommen im Podcast Simplicity – Einfach bauen, einer Gesprächsreihe, die die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und nach Lösungen zur Vereinfachung des Bauens sucht. Wir befinden uns in der dritten Staffel dieser Podcast-Reihe. Unterstützt wird sie von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller. Ich bin Rebecca Pottgüter, Head of Communications bei HPP Architekten und moderiere ab dieser Staffel nun alleine. Viele Grüße an Rolf an der Stelle, mit dem ich das bisher gemeinsam gemacht habe. Heute sitze ich in einem sehr schönen kleinen Raum mit einer grünen Wand hinter mir in Gütersloh. Da war ich tatsächlich noch nie, aber ich spreche mit Boris Schade-Bünso. Boris, warum Gütersloh?
Das ist ganz leicht. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich beim Auftakt der dritten Staffel dabei sein darf. In Gütersloh ist der Hauptsitz des Bauverlages, bei dem auch die Bauwelt erscheint, für die ich verantwortlich bin. Die Bauwelt ist allerdings, wie viele wahrscheinlich wissen, in Berlin beheimatet.
Ja, genau. Und ihr seid schon immer in Gütersloh?
Im Prinzip ja. Der Bauverlag mit seinen Vorgängerorganisationen setzt sich aus mehreren Verlagen zusammen, die nach und nach dazugekommen sind. Es gab Wurzeln in Wiesbaden und in Berlin auch, aber seit den 60er Jahren ist der Bauverlag in Gütersloh.
Boris Schade-Bünso kennen wahrscheinlich aus der Branche viele. Ich spreche heute mit ihm, weil er als Redakteur einen sehr guten Branchenüberblick hat. Und ich möchte mit ihm versuchen, unser Thema des einfachen Bauens heute mal etwas einzuordnen und einen kleinen Zoom-out zu machen. Zu dir, Boris. Du bist seit 2011 Chefredakteur der Architekturzeitschrift Bauwelt. Du hast es gerade gesagt. Nach deinem Maschinenbau- und BWL-Studium hast du deine journalistische Tätigkeit gestartet, warst dann von 1993 bis 2001 Redakteur und Chefredakteur diverser Baufachzeitschriften des Bauverlags und eben seit 2001 bist du in der Verlagsleitung der Bauverlag BV GmbH hier in Gütersloh für das inhaltliche Programm des Verlags verantwortlich. Herzlich willkommen, also schön, dass du hier bist. Und zum Start fangen wir an mit drei Fragen in aller Kürze. Bitte eine Antwort. Welche drei Worte beschreiben dich als Person am besten?
Ich bin sicherlich gut strukturiert und wirke dabei extrovertiert chaotisch. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so. Also die drei Worte beschreiben mich sicherlich ganz gut.
Warum Architektur?
Architektur ist neben 4, 5 anderen Aufgaben, die Menschen für die Gesellschaft erledigen können, eine der ehrenvollsten Aufgaben, die man machen kann. Die Schaffung von Raum zum Leben, Arbeiten, gesund werden, Spaß haben, Freude machen, ist eine gesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe.
Wenn du an einfaches Bauen denkst, was kommt dir da in den Kopf?
Das ist leicht. Beim einfachen Bauen sollte man das Einfache nicht mit dem Simplen verwechseln. Das ist aber natürlich nicht von mir, sondern von Mies van der Rohe.
Einfaches Bauen, das ist unser Stichwort. Da reden wir in unserem Podcast Simplicity drüber. Was bedeutet es, einfach zu bauen? Hast du da eine persönliche Sichtweise? Hattest du Berührungspunkte damit? Oder was ist aus deiner Sicht eine Definition, die gelten kann?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber als Redakteur hast du zu Recht gesagt, dass wir einen relativ guten Überblick haben. Aber anders als viele Fachleute, Fachingenieure oder Architekten, steigen wir nicht so sehr in die Tiefe ein. Dafür sehen wir aber, dass einfache Bauen in verschiedenen Perspektiven, Architekten kümmern sich darum, Architektinnen, Ingenieure im Ausland wird das anders definiert. Und aus der Perspektive und der Sache glaube ich, dass das einfache Bauen bei uns in Deutschland im Prinzip zu eindimensional gedacht wird. Und das besorgt mich ein wenig. Und das ist das, was wir versuchen, auch in der Bauwelt ein wenig dem entgegenzustellen.
Wie sind wir denn dahin gekommen, wo wir heute sind, was die Komplexität des Bauens betrifft?
Naja, das ist, glaube ich, darin geschuldet, dass Architektinnen und Fachplanerinnen und Ingenieure und alle, die am Bauen beteiligt sind, sich selbst ein Regelwerk gegeben haben, das es ermöglicht, nicht ganz so viel Verantwortung selbst zu übernehmen und Verantwortung zu delegieren. Das ist relativ leicht. Wenn vieles geregelt ist, dann muss man nicht mehr für einzelne Entscheidungen kreativ werden und die auch dann verteidigen. Der andere Grund der vielen Normen und Regelwerke, die es gibt, sind sicherlich in den Bauprodukte, Bausystemen und Bauteilherstellern gelegt, die ihre Bauprodukte so herstellen und produzieren, dass sie sehr verkehrssicher eingebaut werden können und das auch mit entsprechenden Normen unterliegen. Und das hat dazu geführt, dass diese Sachen alle beachtet werden müssen und wir in eine gewisse Komplexität geraten sind, aus der wir im Moment nicht so leicht wieder rauskommen.
Müssen wir über das Thema vermehrt sprechen?
Ich finde, Komplexität muss man aushalten. Es ist nicht damit getan, das einfache Bauen mit der Reduzierung von Qualitätsstandards zu verwechseln oder das einfache Bauen mit gar der Reduzierung von Sicherheitsstandards zu verwechseln. Das ist gar nicht gefragt. Jetzt, wo wir Nachhaltigkeit nicht mehr unter den CO2-Aspekten definieren müssen, weil wir wahrscheinlich in einer Situation sind, wo wir den Gebäudebetrieb ohne den Einsatz von fossilen Energieträgern sicherstellen können, geht es doch darum, das, was wir bauen, so gut zu bauen, dass es extrem lange halten kann. Und das bedeutet, wir müssen sehr stabile Strukturen haben, sehr gute Architektur unter dem Aspekt, dass es sehr flexibel benutzt werden kann und umgenutzt werden kann. Und diese Diskussion wird aus meiner Sicht nicht geführt und das ist aus meiner persönlichen Perspektive relativ unfair der kommenden Generation gegenüber. Denn wir bauen ja nicht für uns, sondern wir bauen immer für zukünftige Generationen. Mhm. Und denen müssen wir was hinstellen, was sie sehr, sehr lange nutzen können.
Mhm. Die Diskussion wird nicht geführt, sagst du. Das einfache Bauen aber, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, ist tatsächlich ein Thema, was mir aufgefallen ist. Wir haben im Büro einen großen Ständer mit Architekturfachzeitschriften stehen. Und wenn man da drauf blickt, immer im Vorbeigehen morgens, wenn man ins Büro kommt, dann springt einem das Thema des einfachen Bauens dann doch häufig entgegen. Also es ploppt an vielen Stellen auf. Es ist on vogue, würde ich sagen, in der Kommunikation. Es ist aus deiner Sicht, du bist jetzt schon sehr lange dabei, verglichen jetzt in den letzten 25 Jahren. Wann begann man in deinem Empfinden darüber zu reden?
Das ist interessant, wenn man das so weit zurückblickt. Ich weiß noch, dass wir die Komplexität erhöht haben in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, indem wir die integrale Planung vorangetrieben haben. Und das war ja auch eine tolle Idee. Man plante die technische Gebäudeausrüstung, die immer komplexer wurde, gleich mit dem Baukörper zusammen und den bauphysikalischen Gegebenheiten auch. Und versuchte das so gut wie möglich zu integrieren. Und wenn man das gemacht hat, beispielsweise eine Kältemaschine, die sehr groß ist, irgendwo unter die Fundamente gestellt hat, dann das Gebäude da drauf gestellt hat, dann hat man sich 25 Jahre später gewundert, als die Kältemaschine ihren Lebenszyklus beendet hat, dass man die gar nie wieder rauskriegt. Und ich glaube, da ist eine Komplexität entstanden, die diese Gebäude, die wir jetzt alle noch haben, extrem komplex zu bewirtschaften und fortzuführen machen. In der heutigen Sicht sind wir weite Schritte gegangen, bessere Schritte. Wir glauben, oder ich persönlich glaube, dass die ganze Technik nicht integriert, sondern additiv hinzugefügt werden muss, damit man sie am Ende wieder subtrahieren kann und der Baukörper selbst und die Struktur so sein muss, dass sie das ermöglichen. Mhm. Das wäre für mich, ganz wie Thomas Auers gesagt hat, einfaches Bauen, nicht in dem Sinne überhaupt keine Technik zu verwenden, sondern angemessene Technik zu verwenden.
Mhm. Interessant. Von der Sprache her betrachtet, du bist ja ein Mensch der Sprache. Hat sich die Sprache auch verändert? Also das Bauen ist komplexer geworden. Wie ist die Sprache geworden, mit der wir über Architektur sprechen?
Das hat sich aus meiner Sicht, glaube ich, nicht verändert. Mhm. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir nicht über Architektur alleine sprechen, sondern nur über das Vereinfachen des Bauens. Nicht alles, was da draußen gebaut ist, ist auch gleichermaßen Architektur. Aber Architektur ist doch die gesellschaftliche Interpretation von einer Sache, die uns gerade umgibt. Es ist ja nicht so, dass die Moderne alles falsch gemacht hat, sondern die Moderne war ein Ausdruck des Zukunftsoptimismus, den die Gesellschaft damals hatte. Und viele bemängeln jetzt, dass die Pfostenriegelkonstruktion, die Glasfassaden doch eher problematisch sein. Aus der damaligen Sicht waren sie das überhaupt nicht. Denn damals waren fossile Energieträger im Überfluss verfügbar und wir hatten kein Gefühl dafür, was mit den CO2-Emissionen passiert. Das heißt, es war ein Ausdruck dessen, was möglich war. Wenn wir jetzt gesellschaftlich einfach bauen wollen, CO2-optimiert bauen wollen oder Ähnlichem, dann muss das eigentlich einen architektonischen Ausdruck finden. Es muss eine Art Architekturstil in den schönsten Welten werden. Das wird es aber gerade nicht, weil wir nur darüber nachdenken, irgendwas zu vereinfachen. Denken überhaupt nicht über die Anmutung nach und wie sich das ausdrücken soll.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage. Inwieweit ist denn oder welche architektonische Ästhetik steckt denn in einer Rückbesinnung, in einer Vereinfachung?
Eine Rückbesinnung, also ich bin selbst auch extrem zukunftsoptimistisch und ich halte überhaupt nichts von Rückbesinnung. Mich interessiert viel mehr, was in der Zukunft passiert. Ich glaube aber, dass wir Also schauen wir jetzt mal auf jüngere Menschen in etwas größeren Städten als Gütersloh. Wenn wir die auf der Straße sehen, dann merken wir, die kombinieren zum Beispiel gebrauchte Kleidung mit neuer Kleidung, aber ohne das, was in meiner Generation gemacht wird, dass das so ein Vintage stattfindet. Mhm. Vintage finden die völlig merkwürdig. Und diese Menschen, die sowohl Altes als auch Neues kombinieren, um was Neues dazu draus zu machen, werden ja irgendwann auch mal Nutzer von Architektur. Entweder passive Nutzer von Architektur, indem sie irgendwo wohnen, dann suchen sie sich das aber aus, oder aktive, indem sie selbst Architekten werden oder da an dem Gestaltungsprozess mitwirken. Und die werden ein anderes ästhetisches Empfinden haben als diese Generation, die jetzt für das Bauen verantwortlich ist oder die es vor 10 Jahren war, die es so super clean gemacht hat und so glatt. Und ich glaube, diese Ästhetik zu sehen und zu erkennen, das wird wichtig. Mhm. Und wenn du nach Beispielen suchst, wir müssen gar nicht weit gucken, in den skandinavischen Ländern gibt es viele gute Büros, auch schon große Büros, Anders Lonka, Adep, Lendager, deren Bauwerke, so sagen die oft, sagen die Bauherren, sind ja noch gar nicht richtig fertig. Mhm. In Wirklichkeit sind die fertig, die wollen diese Ästhetik der gebrauchten Bauteile, der gebrauchten Baumaterialien, dass die auch sichtbar bleibt und das scheinbar Unfertige zu sehen. Und auf diesen architektonischen Ausdruck warte ich und das, glaube ich, führt dazu, dass wir manche Dinge wirklich vereinfachen können.
Und ich denke, es ist ja gar nicht immer das Unfertige. Also auch ein Gebäude wie das 2226 Gebäude von Baumschlager Eberle beispielsweise, das spricht ja ganz klar die Sprache der Einfachheit. Es ist ein Kubus mit ganz klaren Öffnungen, einer ganz klaren Regelmäßigkeit, aber auch einer gewissen Substanz. Also man spürt eben die Masse des Gebäudes. Und das ist ja auch eine Ästhetik der Einfachheit aus meiner Sicht, ohne dass es unfertig ist.
Ne? Das Gebäude sagt, was es macht. Ja. Und das ist sicherlich das, was wir da, wo wir wieder hinkommen müssen. Aha. Das ist bei Gebäuden, die mit dem Einsatz von ganz viel Energie betrieben wird, nicht unbedingt notwendig gewesen in der Vergangenheit. Aber jetzt wollen wir das eben nicht mehr so tun. Insofern wird es mehr dazu kommen, dass Gebäude sagen, was sie tun und was sie sind.
Mhm. Ja, absolut.
Eine gewisse Ehrlichkeit des Materials und der Konstruktion wird demnächst wieder sichtbar sein.
Und sich wünschen, dass man dahin zurückkommt. Wenn wir jetzt nochmal auf Veröffentlichungen etc. eingehen, zum Thema einfaches Bauen, da passiert viel. Aus deiner Sicht, wie ernst ist denn dieser Diskurs gemeint? Also es gibt schon tatsächlich ja ganz konkrete Initiativen, ja Gebäudetyp E etc., in denen wirklich angesetzt wird und wirklich umgesetzt wird. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, ist es vielleicht auch einfach nur sexy, darüber zu sprechen, wie einfach alles sein könnte, weil wir uns doch irgendwie alle oder viele nach ein bisschen weniger Komplexität sehnen? Oder ist es eben auch wirklich ein dringender Ansatz für die schnellere und kostengünstigere Planung von Projekten, wo wir ja auch hin müssen? Was denkst du?
Also ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, dass wir auf manche Sachen zu eindimensional gucken. Gebäudetyp E. Für uns steht das E immer für einfach, aber wir könnten auch sagen, steht für experimentell oder für effizient. Mhm. Und diese beiden Sachen vermisse ich ein bisschen. Wir wollen es einfach nur vereinfachen, ohne dass wir Experimente wagen, die zukunftsgerichtet sind. Und aus meiner Sicht ist es nicht damit getan, zu sagen, jetzt lass uns, das schwierigste Beispiel ist das Beispiel mit den Steckdosen. Da wird immer wieder darüber geredet, dass so wahnsinnig viele Steckdosen in dieser Wohnung wären und diese Steckdosen würden das so kompliziert machen. Das wird nicht einfacher, wenn ich 10 Steckdosen weniger einbaue. Die ganze Verkabelung von einer 100 Quadratmeter Wohnung kostet mit allen Steckdosen, allen Einbausachen ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro. Da kann ich überhaupt nichts gewinnen. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen ernsthafter darauf gucken, was ich wirklich vereinfachen will. Und das ist für mich ein Baukörper- und bauphysikalisches Problem. Mhm. Da müssen wir nicht in die technische Gebäudeausrüstung.
Ja. Wie siehst du die Rolle der Medien? Also um diesen Diskurs anzuregen, ja, wird da genug hinterfragt? Oder könnte man vielleicht auch noch kritischere Fragen stellen, ob zum Beispiel etwas wirklich nötig ist? Also wir leben immer noch in einem Überfluss, ja, also gesellschaftlich, aber eben auch architektonisch. Da wird aus meiner Sicht oft das Maß nicht unbedingt gehalten, aus unterschiedlichsten Gründen. Können Medien da Einfluss nehmen oder eben zumindest offenlegen und kritische Fragen stellen?
Naja, wir diskutieren in Deutschland ganz oft die Quadratmeter pro Kopf, die Wohnfläche, die wir haben und wundern sich, dass das so viel ist. Erstmal glaube ich, dass das auch das nicht differenziert genug betrachtet wird. In Großstädten ist es in der Tat nicht so, dass wir 40, 50 Quadratmeter pro Kopf haben. Das liegt ein bisschen an den Siedlungsstrukturen und den vielen Ein- und Zwei-Familienhäusern, die vielleicht nicht mehr von ganzen Familien, sondern vielleicht nur von einem Pärchen oder noch schlimmer einer Einzelperson bewohnt werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Durchschnittswerte relativ hoch werden. Aber trotzdem, wir dürfen natürlich nicht die Wohnung so vereinfachen, dass die Qualität leidet. Das bedeutet in Wirklichkeit, Architektinnen und Architekten müssten mehr leisten, das heißt die Grundrisse besser machen. Beim Wohnen ist ein relativ einfaches Beispiel. Wir haben eine Wohnung mit vielleicht 100, 110 Quadratmetern für 4 Personen und diese Wohnung hat einen Flur. Das finde ich absurd. Warum muss man, wenn man eine so kleine Struktur hat, nochmal eine Erschließung davor bauen? Und das macht es sicherlich etwas komplizierter und ist eine Flächenverschwendung. Dann gibt es immer noch sowas wie Möbel. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Einbauschränke, die diese Wohnungen und Grundrisse auch effizienter machen. Aber wir haben keine Kreativität und keine Fantasie in den Grundrissen. Wir bauen sie immer noch so, als ob eine Familie aus 2 Menschen und 2 Kindern besteht. Das tut sie aber gar nicht. Das tut sie wenige Jahre lang und dann ändert sich diese ganze Konfiguration. Wenn wir da flexibler wären und kreativer wären, dann könnte man sicherlich auf Fläche einsparen und hätte trotzdem noch eine Qualitätsverbesserung für die Wohnenden. Das ist ja ganz wichtig. Der nächste Punkt, auch wenn das vielleicht zu lang wird, die Qualitätsverbesserung der Wohnenden hat auch mit der Qualitätsverbesserung des öffentlichen Raums zu tun. Wenn die eigene Wohnung kleiner wird, dann muss der öffentliche Raum, in dem ich mich draußen aufhalte, besser werden. Da bin ich relativ hoffnungsfroh, denn wir werden ja eine Änderung der Mobilität sehen, etwas weniger Individualverkehr, das wird nicht völlig verschwinden. Und wenn wir nur 10-20% in den Städten an Fläche gewinnen und die nutzen könnten für öffentliche Miniparks, für Entsiegelung, für Bäume, dann dient es der Aufenthaltsqualität zum einen und zum anderen macht es die Stadt auch etwas kälter, weil es auch nochmal wichtig ist, diese Überhitzung, die gegebenenfalls kommen können, dem auch Rechnung zu tragen. Und das können Medien vielleicht, oder das ist der große Vorteil, den man als Redakteur hat. In Wirklichkeit muss man ja ganz ehrlich sein, wir leben von dem Kunst und dem Können der anderen. Wenn die Architektinnen und Architekten nicht wahnsinnig gute Sachen bauen würden oder wahnsinnig schlechte, dann hätten wir nicht viel zu tun. Wir können es ja auch nicht selber. Wir können nur drüber besser wissen sozusagen. Aber wir kriegen einen relativ guten Überblick und sehen, wie sehr denn die Stadtplanung und vielleicht auch das, was gegen die Überhitzung getragen wird, was jetzt bald auf der Biennale diskutiert wird, mit der einzelnen Wohnsituation zu tun haben kann. Wie sehr die Stadtplanung, die Infrastruktur, was Schulen und öffentlichen Nahverkehr betrifft, damit zu tun hat, ob eine Stadt im Sinne von Carlos Moreno in 15 Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß mit allen wesentlichen Funktionen erschließbar ist. Und das gibt es aus meiner Sicht in den einzelnen Professionen zu wenig, dass so weit gedacht wird und sagen, was mache ich eigentlich, wenn ich die Wohnung viel kleiner mache, was muss ich an anderer Stelle dann besser machen? Mhm. Meiner Sicht zum Beispiel den öffentlichen Raum. Mhm.
Das ist ja ein sehr schönes Gedankenspiel, weil der Architekt in seiner Rolle ist ja sowieso jemand, der muss eigentlich schon sehr viel mitdenken. Ja? Also der hat natürlich auch enge Schnittstellen mit den anderen Fachdisziplinen, also den Städteplanern, den Landschaftsplanern etc. Aber die Medien haben eben dann nochmal die Chance, diese Geschichten im Prinzip zu erzählen, also Narrative zu erstellen, die verknüpfen. Also was du gerade darstellst, der öffentliche Raum verbessert sich eben auch, wenn ich die Quadratmeter pro Kopf reduziere und eben zugunsten des öffentlichen Raums.
Der dann er sollte steht, das genau. zumindest tun. Ja. Das ist ja mehr ein Wunsch. So richtig oft sehen wir es nicht. Wir sehen es allerdings sehr gut in Paris bei Anne Hidalgo, die Herausragendes dort geleistet hat.
Mhm. Genau, nächste Frage. Vielleicht lass uns mal, wir haben es schon angesprochen, in Richtung Gebäudetyp E springen. Denn da ist es ja aktuell spannend, wie es weitergeht. Ende 2024 hatte die Bundesregierung das Gebäudetyp E-Gesetz beschlossen und dem Bundestag zugeleitet. Dann gab es aber leider die vorgezogene Wahl, sodass es nicht mehr vom Bundestag verabschiedet wurde. Mit der vorgesehenen Änderung des BGB wird fachkundigen Unternehmen und ihren Planern ja ermöglicht, gezielt für das jeweilige Vorhaben Vereinbarungen zu treffen, ohne die derzeit noch als anerkannte Regeln der Technik bestehenden Normen immer vollumfänglich beachtet werden müssen. Gebäudetyp E, es bleibt spannend, wie es weitergeht. Meinst du, diese Initiative ist eine Art Symbol für eine neue Zeit, in der wir Hightech-Steigerungen und die Grenzen des sündenhaften Komfortanspruchs wieder etwas kritischer betrachten?
Ich glaube, dass wir Komfort anders definieren und wir haben Komfort oft über wilde Funktionen der technischen Gebäudeausrüstung definiert, über Temperaturkorridore von wenigen Grad, die eingehalten werden müssen. Und wir haben Komfort nicht so sehr definiert über Raum und Fläche. Also wie gut ist der Raum, wie gut ist die Fläche, wie gut ist das Tageslicht. Und alles sind Dinge, die den Komfort des Nutzenden doch deutlich erhöhen werden. Das heißt, das ist mal das eine. Dann ist für mich das Wort Gebäudetyp ein bisschen unglücklich formuliert, weil es geht eigentlich nicht um eine Gebäudetypologie im klassischen Sinne, also Wohnungsbau oder Kindergärten, Bildungsbauten oder Gesundheitsbauten, sondern diese Art zu bauen soll ja auf verschiedene Gebäudetypologien angewendet werden. Und ein Gebäudetyp E für ein Laborgebäude oder ein Krankenhaus ist sicherlich was ganz anderes als für den Wohnungsbau. Ein Krankenhaus ein hochkomplexes Gebäude ist und ein Wohnungsbau ein relativ triviales Gebäude. Da kommt es auf andere Qualitäten an. So weiß ich nicht ganz genau, ob wir uns da nicht irgendwie verzetteln. Was es aber in Wirklichkeit sein müsste, ist eine Art Kommunikationsleistung, die das Vertrauen der am Bau Beteiligten erhöht. Weil wenn wir nicht anerkannte Regeln der Technik einhalten, sondern eine Individuallösung anstreben, dann muss ja der, der die Lösung vorschlägt, die gut durchdacht haben, und der, der sie akzeptiert, muss das Vertrauen haben, dass das auch so funktioniert. Und neben dem Vertrauen müssen am Ende auch beide unterschreiben. Und das ist sicherlich was, wenn das gelänge, dann kämen wir in einen Bauprozess, der sicherlich besser funktioniert.
Ja, da steckt eine Chance dahinter. Und genau, da denke ich auch, Vertrauen ist ein großer Begriff. Ne? Wir haben ja das Problem, dass wir uns auch in Deutschland schwer tun, von den Normen abzuweichen, obwohl ja eigentlich ein Empfehlungscharakter besteht bei einer Norm und keinerlei rechtliche Bindung. Ja, genau. Zumindest ist es eben so, dass ich habe es mal nachgelesen, es ist so, dass nur auf rund 20% der Normen wird durch Gesetze verwiesen. Also 20%, das ist ja absurd. Ja, also wir haben insgesamt rund 3.900 baurelevante Normen. Für den Geschosswohnungsbau relevant sind davon ca. 350. Aber nur 20% davon sind eben mit Gesetzen direkt verknüpft. Und wir tun uns so wahnsinnig schwer, diese Bindung zu lösen, ja. Also den Mut zu haben, uns ein bisschen von der Bindung wegzugehen. Und ich frage mich eben, das hat ja viel mit Unsicherheit zu tun. Das ist auch begründet dadurch, dass die Rechtsprechung in der Vergangenheit eben sich dann auch immer wieder darauf beruft, etc. Also die Bindung wird immer enger. Aber ich frage mich, wie kommen wir so ein bisschen zu diesem Mut zurück, das nicht als Zwangskorsett zu verstehen? Und da genau ist ein Thema auf jeden Fall die Unsicherheit. Wie können wir dieser Unsicherheit entgegensteuern? Gebäudetyp ist eine Initiative. Gibt es noch weitere Wege?
Ich glaube leider, dass wir dafür ein bisschen Zeit brauchen, und zwar die Zeit, um gute Beispiele zu bauen, wo das funktioniert hat. Und diese Beispiele müssen allen am Bau Beteiligten dann dieses Vertrauen geben, dass es auch geht. Denn wenn man dieses Beispiel nicht hat, dann wagt man sich doch auf relativ unsicheres Terrain, wenn man sagt, ich halte diese Norm nicht ein und ich bin nicht ganz sicher, ob mein Bauherr oder der Nutzer mich später dafür zur Rechenschaft zieht, dann kriege ich ein Problem. Also bleibe ich doch lieber auf der sicheren Seite und halte diese Norm ein. Mhm. Und das wird erst dann besser werden, wenn wir viele gute gebaute Beispiele sehen, wo das funktioniert hat. Und da ist auch wieder eine Rolle der Medien drin zu erkennen, die diese Beispiele angemessen kommunizieren müssen und veröffentlichen müssen.
Und was brauchen die Teams, die diese Beispiele bauen möchten, außer Mut?
Ja, die brauchen Protagonisten, die das unbedingt wollen. Das heißt, nicht jeder am Bau Beteiligte sagt, das mache ich mit. Und da spielen dann sicherlich Architektinnen und Architekten eine besondere Rolle, die in dieser Richtung eine Führungsaufgabe übernehmen müssen. Das macht eben nicht das Team im Kollektiv alleine, sondern es muss irgendeiner sagen, wir wollen so miteinander umgehen und auf diese Art und Weise dieses Gebäude erstellen und errichten und meinetwegen auch planen. Und diese Rolle übernehmen nicht immer alle Architekten besonders gerne. Und manchmal nehmen sich auch andere diese Rolle. Generalplaner, Generalübernehmer oder Ähnlichem, die sagen, du bist für mich, lieber Architekt, doch eigentlich nur der Entwerfende.
Ja, und dann ist es ja so, dass auch gerade, der Architekt muss seine Rolle eben wahrnehmen. Eigentlich wäre es auch wichtig, dass gerade diese Planer in den DIN-Ausschüssen mitsitzen. Ja, da ist es leider so, dass die Besetzung der DIN-Gremien ja nicht veröffentlicht wird. Und gleichzeitig sind diese Normentwicklungen eben zeitaufwendig und teuer, sodass halt natürlich irgendwie Wissenschaft und auch die Industrie dort vertreten sind, aber häufig eben der Architekt selber nicht, was dann ja natürlich auch ein bisschen das Ganze schwierig macht, ne? Die Praxisnähe der Normungen.
Ich glaube, dass die Architekten gar nicht die Fachkompetenz hätten, so eine Norm, so ein komplexes Regelwerk genau zu beurteilen. Mhm. Die da dort drin sitzen, sind ja oftmals auch Vertreter der Industrie aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die ganz genau wissen, was sie da entwickelt haben, welche Spezifikationen dieses Produkt erfüllt und welches eben auch nicht erfüllt. Mhm. Und aus der Perspektive, glaube ich, sind Architektinnen und Architekten da fast fehl am Platze.
Ja, interessant, ja. Spannend ist ja auch, worum geht es eigentlich in Normen, ja? Also viele Normen sind natürlich absolut relevant. Also da geht es dann um eine Statik, um Brandschutz etc. Wir haben aber eben auch einen großen Teil an Normen, wo es im Prinzip um Ausstattungsnormen geht, ja, die dann eben dazu führen, dass wir dann doch, wie Clara Geiwitz es formuliert hat, häufig den Mercedes bauen und eben nicht das vielleicht einfachere Modell.
Naja, früher dienten Normen, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich der Vereinfachung. Ja. Wenn man bei dem Steckdosenbeispiel bleibt, ist es ziemlich gut, dass die Steckdose genormt ist und die beiden Leiter immer gleichen Abstand haben, dann wissen nämlich alle, wie man einen Stecker machen soll. Und wenn jeder seine Steckdose selber erfinden würde, dann hätten wir auch 100.000 verschiedene Stecker. Nicht gut. Nur wir sind von dieser Idee, deren ursprüngliche Norm auch eine DIN-Schraube ist, eine Vereinfachung. Wenn jeder seine eigene Schraube drehen würde, dann wäre das ziemlich kompliziert, irgendwas zusammenzubauen. Wenn jeder sein eigenes Treppenmaß erfinden würde, dann würden die Leute durch die Gebäude stolpern und sich an nichts richtig gewöhnen würden. Also die eigentliche Uridee der Norm, Dinge zu vereinfachen und zu reglementieren, ist aber ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass es möglich war, dass die eben genannte Industrie in diesen Normen eine wichtige Rolle gespielt hat und dann natürlich Produktspezifikationen, die nur genau sie erfüllen, in diese Norm reinschreiben konnten. Und dann kommt es zu den Normen, die unsere Bundesministerin Geiwitz vielleicht gemeint haben, die eigentlich der Erhöhung der Ausstattungsqualität und nicht mehr der Vereinfachung dienen.
Ja, richtig. Lass uns mal in die Zukunft gucken. Du hast gerade schon gesagt, da guckst du eigentlich am liebsten hin, finde ich gut. Und über Lösungen sprechen. Ja, es gibt schon Beispiele. Es gibt diese Beispiele, die du angesprochen hast, die zeigen, dass es funktioniert. Was sind deine Lieblingsbeispiele oder auch Initiativen, die du so kennst?
Also konkrete Architekturen möchte ich gar nicht nennen. Das wäre vermessen aus meiner Rolle als Bauweltredakteur. Aber ich mag, wenn mit Wohnungstypologien experimentiert wird. Ich mag, wenn wir über eine Lebensdauer nachdenken, die losgelöst von den 50 Jahren ist zum Beispiel, wenn wir mehr in diesen menschlichen Maßstab reinkommen. 50 Jahre Lebenszyklus ist ja aus meiner Sicht nur deswegen eine relevante Größe geworden, weil die Abschreibungsmöglichkeiten so waren. Und dann haben alle viele gesagt, okay, ein Gebäude soll 50 Jahre halten. Egon Eiermann hat das für sich auch wahrgenommen. 50 Jahre ist für Menschen eine unvorstellbar lange Zeit. Man kann es leicht ausrechnen. Also in 50 Jahren werde ich 110 sein und vor 50 Jahren war ich 10 Jahre alt. Kann man ungefähr ahnen, wie alt ich jetzt bin. Und was ich mir vielleicht da vorstellen kann, sind 5 Generationen. Ich kenne meine Eltern und ich kannte alle meine Großeltern. Ich kenne meine Kinder und kann mir vorstellen, dass die Enkelkinder kriegen, also selber Kinder. 5 Generationen sind 150 Jahre und da kann ich mir leicht ein Gebäude vorstellen, was 150 Jahre in Betrieb ist. Ein Bahnhof, eine Schule, ein Verwaltungsbau oder Ähnlichem. Und wenn wir dahin kommen, dass wir den Lebenszyklus von Gebäudestrukturen in eine Unendlichkeit verlängern, dann müssen wir sie am Anfang so bauen, dass sie so flexibel sind, dass sie jede mögliche Nutzung, fast jede mögliche Nutzung ermöglichen, weil wir nicht wissen, was in 50, 60, 70 Jahren mit dem Gebäude wird. Da gibt es eigentlich nur 2, 3 wesentliche Parameter, die Architektinnen und Architekten beachten müssen. Werden sie mich gleich zerreißen, alle die Architektinnen. Aber zum Beispiel die Gebäudetiefe sollte nicht größer gleich 6 Meter sein, weil dann kriege ich Tageslicht noch da rein. Tageslicht ist für viele Nutzungen relativ wichtig. Die Geschosshöhe sollte 3 Meter nicht unterscheiden. Das ist das gleiche Problem mit dem Tageslicht. Und wenn ich eine Gebäudetiefe von kleiner gleich 6 Meter und eine Geschosshöhe von größer gleich 3 Meter habe, dann kann ich so ziemlich alles da drin machen. Da drin kann ich wohnen, da kann ich ein Hotel reinbauen, da kann ich einen Zahnarzt oder Rechtsanwaltskanzlei reinmachen. Ich kann ein Büro da drin nutzen und ich kann auch meinetwegen noch kleinteiliges Gewerbe einbauen. Was die alle brauchen, ist Tageslicht. So bauen wir nur nicht, weil der mehrgeschossige Wohnungsbau oder mehrgeschossige Verwaltungsbau natürlich die Quadratmeter optimiert. Und wenn es gelänge, ein Geschoss mehr in die Bauordnung hineinzugeben, dann versuchen das Investoren natürlich auch, also mehr Fläche vermieten dürfen. Das wären für mich Maßstäbe und Regeln, die den Gebäudestand so erstellen, dass zukünftige Generationen damit was tun können und denen nicht wieder auf die Füße fällt.
Mhm. Ja, spannend. Noch ungenutzte Chancen, wenn du jetzt in unsere Architekturlandschaft oder auch in die politische Landschaft schaust oder auch in die gesellschaftliche Wahrnehmung und Haltung in Bezug auf einfaches Bauen.
Also ich glaube, dass wir, was ich eben schon gesagt hatte, viel zu wenig Kreativität in den Grundrissen vom Wohnungsbau haben. Wir tragen nicht dem Rechnung, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Wir haben eine Singularisierung der Gesellschaft. Viele, viele Menschen leben alleine und wollen auch alleine leben oder wollen in Clusterwohnungen vielleicht mit anderen zusammenleben. Und das bildet sich nicht ab, weder bei dem institutionellen Wohnungsbau noch bei dem privat geförderten oder privat finanzierten Wohnungsbau. Das fehlt mir sicherlich. Die Alternativen des mehrgeschossigen Wohnungsbaus sind offensichtlich nicht gut genug, den Menschen zu zeigen, dass es besser ist, so zu wohnen als im freistehenden Einfamilienhaus. Das ist nicht Schuld der Menschen, die das freistehende Einfamilienhaus präferieren, sondern wir müssten bessere Angebote machen, damit die merken, es ist viel besser, im mehrgeschossigen Wohnungsbau zu wohnen. Ihnen zu sagen, das A-zu-V-Verhältnis ist besser, es ist viel besser, keinen Garten zu haben, sondern nah an welchen Infrastrukturen zu wohnen und sowas alles, das scheint nicht attraktiv alleine genug zu sein. Das heißt, da müssten wir viel mehr leisten, sowohl die Architektinnen als auch die Architekten, die Wohnungsbaugesellschaften und auch die Politik, die vielleicht da auch Vorgaben machen könnte. Das würde mich sicherlich freuen. Woran ich auch glaube in Zukunft ist die 15-Minuten-Stadt, die ich schon gesagt habe, und eine völlig veränderte Mobilität. Natürlich noch mit Individualverkehr, aber ich glaube schon, dass das, was wir in der Stadt an urbanen Funktionen erreichen müssen, physisch erreichen müssen, sollten wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Und wenn ich jetzt sehe, was durch die Pandemie beschleunigt wurde, nämlich dass die Arbeit ihre Ort und ihren Zeit verliert, dann ist es vielleicht gar nicht schlimm, wenn ich nur alle 3 Tage oder nur 3 Tage ins Büro fahre. Das darf dann auch 30 Minuten weg sein. Wenn ich die anderen 2 Tage da bin, wo ich lebe, arbeiten kann, dann bin ich doch nur in einem Radius von 15 Minuten unterwegs gewesen, nämlich einen Tag gar nicht und dann im anderen Tag 30 Minuten. Und das sind Sachen, die mich auch relativ optimistisch stimmen. Aber was mich am alleroptimistischsten stimmt, ist, dass wir endlich eine Generation von jungen Menschen sehen, die was verändern möchten. Mhm. Das ist doch, was wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht zu wenig gesehen haben.
Mhm. Und ein guter Ausblick. Also, 3 Wörter, die ich so mitnehme aus unserem Gespräch, sind Vertrauen, Langlebigkeit, Experiment. Ich hoffe, du kannst das bestätigen. Da gab es noch viel mehr, aber ich habe mich jetzt versucht, auf 3 zu beschränken. Du sagst, das einfache Bauen fängt im Prinzip ganz vorne an. Also wir dürfen nicht erst bei der Technik darüber diskutieren, wo wir vereinfachen können. Wir müssen ganz vorne mit Kreativität ansetzen im Entwurf. Also wie ist die Raumgestaltung, um einen sehr komfortablen Raum zu haben, um einen schönen Raum zu haben, in dem ich gerne bin, aber auch einen, der flexibel ist für verschiedene Nutzungen, damit das Ganze eben lange genutzt werden können auf unterschiedliche Art. Und in der Konstruktion, wir brauchen eine ehrliche Konstruktion, eine ehrliche Bauweise, die darf ruhig auch gezeigt werden und getrennt voneinander, damit es eben auch bestehen kann und der Lebenszyklus nicht abhängig von der Technik ist.
Genau.
Ich fasse jetzt nicht alles zusammen, da waren viel mehr Aspekte, aber das waren jetzt so die Sachen, die ich besonders mitnehme, die ich sehr spannend fand. Vielleicht ganz zum Schluss, hast du einen Wunsch frei? Also ich übergebe den jetzt einfach an dich, wenn du einen Wunsch frei hättest, um einfaches Bauen auf den Weg zu bringen. Was wäre das?
Ich glaube, wir sollten sehr viel genauer auf die Menschen gucken, für die wir das tun und die Bedürfnisse dieser Generation und der zukünftigen Generation viel ernster nehmen und dann den Raum zu schaffen, den die brauchen, um angemessen leben, arbeiten, gesund werden, was ich eben schon alles gesagt habe, was man in Raum so tut und in Städten so tut. Mir ist es oft zu sehr auf die gegenwärtige Generation fokussiert oder auf Menschen, die mit dem Bauen sehr viel Geld verdienen müssen und wollen. Ich glaube schon, dass man damit Geld verdienen soll, aber angemessen viel und nicht übermäßig viel. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass wir an die Menschen denken, die zukünftig diese ganzen Gebäudebestand nutzen werden und die Stadt nutzen werden. Mhm.
Boris, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Heute haben wir es nochmal das ganze Thema des einfachen Bauens aus einer anderen Perspektive beleuchtet, mit dem Überblick, ohne dass du uns dein Favorit des einfachen Bauens verraten hast. Aber da gibt es, glaube ich, viele gute Beispiele und wir freuen uns auch auf die in Zukunft kommen. Und ja, in dem Sinne, Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und ja.
Aber ich kann das Gegenteil vom einfachen Bauen nennen, was ich einen extrem guten Wohnungsbau finde. Das sind die Kubushäuser in Rotterdam von Piet Blom. Hochkomplex, aber mit einer hohen Identität versehen und schon seit Jahrzehnten dauerhaft vermietet oder verkauft, weil eben Menschen in so besonderer Architektur wohnen wollen.
Oh ja, stimmt. Bin ich auch großer Fan von diesem Gebäude. Schönes Abschlussbild als Kontrastprogramm zum einfachen Bauen. Vielen Dank.
Gerne.